Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast, der ohne Schuhe auskommen muss.
Mit Florian Kaschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, Spoiler.
Du hast einmal irgendwas erzählt, du willst neue Schuhe haben, du hast den in einem Geschäft bestellt, du hast das probiert und du hast gehofft, dass sie rechtzeitig kommen.
Ja, und wir haben ja den stationären Fachhandel dabei gelobt und dann ist was passiert, da kann auch der stationäre Fachhandel nichts dafür. Es ist die richtige Schuhschachtel gekommen, das heißt, außen ist das Richtige draufgestanden, richtige Größe, richtige Breite, richtiges Modell, und in diesem Schuhkarton war einfach ein anderes Modell in einer anderen Größe und noch dazu die extra breite Version drinnen. Also, ja. Und es war am Freitag Vormittag, am Freitag Nachmittag sind wir gefahren. Das war blöd. Das heißt, keine neuen Schuhe für mich.
Es ist, also für alle, die uns jetzt nicht sehen, sondern nur hören, muss ich das kurz beschreiben. Du sitzt im Freien hinter dir ein See, noch weiter hinter dir ein wunderschönes Bergpanorama. Du sitzt im Freien in Norwegen und du hast gerade das Bright Midnight vor ein paar Tagen gefinisht und hast du Flipflops an? Hast du Schuhe an? Bist du barfuß? Wie kalt ist es?
Also wir sind jetzt inzwischen schon, also wir sind glaube ich jetzt schon 5 Tage unterwegs. Tolga sind wir nach Trondheim, also nach dem Finish von Tolga nach Trondheim, das war der nördlichste Punkt, und dann sind wir die letzten 5 Tage, haben wir uns immer weiter in den Süden durchgeschlängelt, und heute ist tatsächlich schon der wärmste Tag. Es hat 26 Grad gehabt. Das war unerträglich. Deswegen sind wir da auf den Berg raufgefahren, wo es ein bisschen kühler ist. Aber es ist kein Flipflop-Wetter und es ist kein Barfußwetter. Obwohl die Norweger alle da hinter mir ständig in den See reinhupfen. Und ich da mit dem Fleece-Pulli sitze.
Ja, es ist so, dass es heute natürlich in erster Linie um dich geht, um Sprite Midnight. Wir haben gesagt, wir machen 2 Episoden, wir nehmen das jetzt auf, und in einer Woche kommt der Teil 2. Währenddessen wäre ich aber schon ins Transcontinental Race gestartet sein, weil das startet jetzt am Sonntag, den 19.07. Und deswegen möchte ich gern, bevor wir über Sprite Midnight in allen Details sprechen, ein paar Dinge erzählen, die für die TCR-Vorbereitung noch irgendwie spannend sind oder relevant sind, oder für alle, die dann hoffentlich Punkterl schauen, dort watchen und die Daumen drücken, vielleicht noch interessant sind, so als Vorab-Info vorm Rennen.
Ja, ich hätte dich sowieso nicht davon lassen, ohne dass du mir was erzählst. Du, jetzt, wo wir aufnehmen, du fliegst übermorgen. Alles benannt oder musst du auch noch Schuhe bestellen und wartest auf Schuhe?
Nein, es ist perfekt, es ist alles recht gut gelaufen in der Vorbereitung. Also ich bin körperlich gut drauf, das bin jetzt eh schon das ganze Jahr. Ich habe mir Routeschein geplant, ich muss jetzt nur mehr hier und da bei ein paar kleine Details vielleicht noch die eine oder andere Ortsdurchfahrt, du weißt das eh, das ist ein Fass ohne Boden. Du kannst da monatelang dran feilen, ob du vielleicht die Hauptstraßen durch die Stadt fährst oder doch den Radweg oder doch zweimal auf Nebenstraßen abzweigst und das nur mit der Strava Heatmap vergleichen und da könnte man ewig lang drum spielen, aber grundsätzlich ist alles fertig. Und ich habe Tubeless-Reifen. Das ist echt jetzt für mich eine große Umstellung. Ich habe mich lange Zeit nicht drüber getraut. Wir haben das eh schon oft diskutiert, dass ich halt einfach im Worst Case relativ viel Respekt habe, wenn die Panne wirklich grob ist und du dann einen Schlauch einziehen musst. Das hat bisher bei mir nicht gut funktioniert, weil ich mit dem Stand vor ein, zwei Jahren es nicht geschafft habe, den Tubeless-Reifen von der Felge zu kriegen. Das ist so fest oben gesessen und jetzt mittlerweile, ich habe den Mondo, Specialized Mondo 35 mm und die Terra-Laufräder von Roval, da geht es relativ gut. Und nachdem ich das ausführlich probiert habe und auch immer wieder Reifen montiert habe, abgezogen habe, Schlauch eingezogen habe, das heißt, das sehr viel geübt und trainiert habe, traue ich mir jetzt drüber, damit an den Start zu gehen.
Ja, überfällig, würden viele sagen, aber man muss ja da wohlfühlen mit seinem Setup. Und ja, ich bin gespannt, was du im Ziel dann sagen wirst, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht.
Ja, auf das bin ich auch gespannt. Und was ich war immer sehr, sehr unsicher, soll ich das wirklich machen oder soll ich doch auf das bewährte System, das natürlich seine Schwächen hat mit den Schläuchen, setzen, aber wo ich zumindest einfach richtig gut drin bin, Pannen zu reparieren oder zu beheben. Da bin ich einfach mit dem ganzen System vertraut. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen mit dem Lex Carelli mich getroffen zum Fotografieren. Er hat ein paar Fotos gemacht. Und dann ist man wirklich bei der Ausfahrt, das war jetzt nicht meine erste Ausfahrt mit den Tubeless-Reifen, aber eigentlich meine erste mit den finalen Tubeless-Reifen, weil ich habe ungefähr Wochen, bevor es jetzt losgeht, die endgültigen Reifen aufgezogen, die 35er, Dichtbüch eingefüllt und habe dann fürs Fotoshooting alles fix fertig gehabt im Original-Setup. Und dann ist uns während dem Fotoshooting einfach das passiert, wo ich glaube, ich sehe nicht richtig. Mir ist einfach so 4 cm lange, dicke Schrauben einfach senkrecht im Reifen in der Mitte drinnen gesteckt. Und zuerst habe ich natürlich gedacht, wow, es ist unglaublich, was für ein Pech. Ich kann jetzt wahrscheinlich jetzt einen Schlauch einziehen und das System versorgt komplett. Aber es war echt erstaunlich. Es hat dieses große Loch von der fetten Schraube, ist wirklich dicht geworden. Das hat die Dichtmilch geschafft, das abzudichten. Und jetzt bin ich im Nachhinein so froh, dass mir die Panne passiert ist, weil jetzt habe ich das echt miterlebt, dass das funktioniert oder dass es funktionieren kann. Es wird nicht immer funktionieren, aber das hat mich jetzt echt nochmal bestärkt darin.
Ja, und den Reifen lass natürlich gleich drauf, weil so einer hat normalerweise keine zweite Panne.
Ja, ich habe mich jetzt doch nochmal getauscht, aber ich habe mir wirklich, ich wollte einfach sehen, wie das dann ausschaut und es ist echt faszinierend. Man hat da von innen nicht mehr viel gesehen vom Loch, also das ist wirklich anscheinend sehr dicht. Ich habe es ein paar Mal mit ein bisschen Überdruck aufgepumpt, weil ich einfach schauen wollte, ob quasi die Stelle, wo die Schraube drinnen gesteckt ist, wirklich auch langfristig dicht hat. Hätte gut gepasst, da würde man trotzdem einen neuen Reifen gegönnt zur Sicherheit.
Ja, und wir haben gerade gesprochen über die Nachteile der Draußenaufnahme. Vorher habe ich mich beschwert, der Wind wird dafür sorgen, dass ich schlechte Tonqualität abliefere. Jetzt ist der Wind weg und jetzt sitze ich da im Moskitoschwarm. Das heißt, die auf Video schauen, bitte meine erratischen Handbewegungen ignorieren.
Ein paar andere Dinge noch vorm Transcontinental. Es geht jetzt auch schon los mit den Postings und mit den Vorhersagen. Also auf DotWatcher heute ist ein Artikel rausgekommen, wo es darum geht, welche Leute irgendwie so zum Favoritenkreis gehören und was die Teilnehmer sind, die man besonders im Auge halten sollte. Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Wer nicht am Start ist, ist die Lael Wilcox. Da hat es ja Gerüchte gegeben, dass sie vielleicht auch noch kurzfristig sich an die Startlinie begibt, weil sie ja quasi in Europa ihre Weltumrundung abbrechen hat müssen. Das passiert jetzt nicht. Ich habe mir eh schon gedacht, wie sollte man die 4800 Kilometer lange Route planen in so kurzer Zeit, wenn du eigentlich nicht daheim bist, auf einem weiß ich nicht, Handybildschirm oder vom Laptop, das hätte ich mir fast unmöglich vorgestellt. Wird jetzt nicht passieren. Das heißt, Diana Kesenheimer ist unter den Frauen sicher die schnellste, wissen wir nicht, aber zumindest die vielleicht bekannteste, wo man sie eine sehr gute Leistung erwarten darf. Und im Herrenfeld ist es, glaube ich, schon sehr, sehr brutal stark besetzt. Und Robin Gemperle, der vor 2 Jahren gewonnen hat, voriges Jahr nicht dabei war, steht am Start. Ich würde sagen, er ist großer Favorit. Der Martin Moritz fährt wieder mit. Der Nicolas Châtelet, der voriges Jahr die ersten Tage geführt hat. Der Peter Kronberger, mit dem wir den Podcast gemacht haben. Der Christoph Pernsteiner, das sind jetzt alles Leute aus Österreich. Aber generell unglaublich stark besetzt. Also auch der Max Agu, der das Trans-Pyrenees gewonnen hat letztes Jahr und beim Trucker noch ganz knapp hinter dem Victor Bosoni Zweiter war. Noch viele, viele mehr. Omar Di Felice, Erobert Radbert Müller. Es ist eine wahnsinnig große Überraschung. Er hat es natürlich wie immer geheim gehalten, aber es gibt halt diese Startliste, wo er draufsteht. Und da kann er sich jetzt nicht mehr verstecken. Ja.
Ja, und also ich möchte wirklich sagen, ein unglaublich starkes Feld. Und jetzt kurz der Cut. Also ich würde einen Satz zu Max Agu sagen, wenn du sagst, nein, lieber nicht, dann sag es nicht.
Ja, ich habe mir gedacht, ob man es ansprechen soll oder nicht. Was möchtest du denn sagen?
Ich würde einfach nur sagen, ich gönne es jedem, aber ich glaube nicht, dass das TCR und die Community bereit sind, sollte der Sieger Max Agu heißen für die Diskussion, die dann entstehen wird. Und dann nichts mehr dazu. Okay? Dann sage ich das so. Ja, unglaublich starkes Feld bei den Damen und bei den Herren. Ich bin unglaublich gespannt aufs Dotwatchen. Das wird sehr, sehr spannend. Ich gönne es wirklich jedem. Das ist auch ganz klar. Aber ich bin gespannt, sollte wirklich Max Agu gewinnen. Ich glaube, das TCA und die Community sind nicht bereit für die Diskussion, die dann losgehen würde. Aber ich wünsche mir natürlich ein faires Rennen und dass der und die Besten gewinnen.
Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und das gibt dem Ganzen sicher noch ein bisschen Brisanz, aber ich würde sagen, da sprechen wir dann drüber, wenn das Rennen vorbei ist. Wer auf jeden Fall auch noch am Start steht, Tim de Witte, der war 2-mal schon Dritter. Da hat es diese unglaubliche Geschichte gegeben, wo er quasi in Istanbul ein paar Kilometer vorm Ziel noch den Abdullah Zeynep überholt hat und die Treppe zum Ziel hinauf vom Strand quasi an ihm vorbeigesprintet ist. Das war unglaublich. Und Josh Ibbett, der Brite, der 2015 die dritte Auflage des DCRs gewonnen hat. Und Manuel Rudasch aus Frankreich, der voriges Jahr auch in den Top 5 war. Also, ich glaube, viel stärker kann das Rennen nicht besetzt sein und ja, ich glaube, das Dotwatchen wird, ich bin froh, dass ich nicht zuschauen muss, ehrlich gesagt. Ich habe schon von Leuten gehört, die gesagt haben, sie haben Urlaub genommen, weil während Transcontinental gibt es einfach keine Möglichkeit, vernünftig zu arbeiten. Da ist besser, man nimmt sich gleich Urlaub und tut nicht irgendwie auf einem zweiten Bildschirm neben heimlich das Rennen verfolgen. Flo, wenn du so ein Rennen wie es TCR verfolgst, ist ja das wieder ein bisschen anders, weil beim Bright Midnight jetzt war natürlich die Spannung groß, aber ein Faktor fällt weg, nämlich die Routenplanung. Es gibt die vorgegebene Route und da ist das Beobachten des Rennens halt, du schaust, ob es irgendwo in den sozialen Medien Updates gibt, ob es Berichte gibt, ob es natürlich am GPS-Tracking, was sich da tut, aber es sind alle auf der gleichen Strecke unterwegs. Beim Transcontinental ist natürlich noch der Faktor, wer wählt welche Route, warum, ist das ein Vorteil, das ist vielleicht überraschend oder ist das vielleicht ein Navigationsfehler gewesen, oft kann man erst Stunden oder Tage später verstehen, ob das eine gute Route war und warum das eine gute Route war. Hast du das auch schon gemacht, dass du teilweise quasi so zwischen den Parcours ein bisschen Route mitplanst oder denkst, wie wärst du gefahren?
Ja, ich habe es mir ganz grob nur angeschaut, also ich bin da wirklich nicht in die Details gegangen. Bin jetzt ganz in der Nähe von Lom und Jailo von Parcours 1. Da schaut man natürlich schon und schaut ein bisschen auf Maps und auf Komoot. aber so richtig ins Detail bin ich nicht gegangen. Also ich bin jetzt von Trondheim da runtergefahren, aber ich würde sagen, die Route, die ich jetzt gewählt habe mit dem Wohnmobil oder die wir gewählt haben, die war zwar touristisch, sehr, sehr schön, aber sicher nicht die schnellste, würde ich kaum empfehlen.
Ja, ich werde auf jeden Fall die Links da jetzt in den Shownotes im Podcast in der Episodenbeschreibung posten. Also auch die Band Roads, die sind ja nicht geheim, die darf man auch sehen. Das heißt, um zu verstehen, oft vielleicht komische Routen gewählt werden, ist es sehr, sehr interessant zu wissen, welche Straßen nicht befahren werden dürfen. Warum man dann plötzlich irgendwo in der Pampa unterwegs ist und nicht auf den großen Straßen. Und wer das wirklich Detail oder auf die höchste Stufe treiben will, da habe ich noch einen Hinweis und einen Vorschlag, nämlich ein richtig geiles Tool, mit dem man eine geplante Route überprüfen kann, ob man damit Band Roads befährt oder nicht. Jetzt sehe ich es natürlich gerade nicht. Ist der Link jetzt nicht da? Weiter. Und zwar findet ihr das auf rootvalidator.com. Den Link findet ihr auch im Text in der Episodenbeschreibung. Und zwar hat das der Vincent gemacht. Der Vincent ist selbst begeisterter Radlfahrer und Fan vom TCR und er hat das einfach selber programmiert. Und es ist wirklich cool. Ich meine, es wird jetzt den wenigsten Leuten noch helfen zum Routeplanen. Der Justinas wäre vielleicht einer, der am Abend vor dem Start noch die Route plant. Also ihm könnte es jetzt noch helfen. Ich weiß nicht, wie gut der Robert Müller schon vorbereitet ist, aber sonst vielleicht einfach nur zum Beobachten. Das ist kostenlos auf Open-Source-Basis und der Vincent freut sich natürlich, wenn man ihm eine kleine Spende zukommen lässt, wenn man das Tool gut findet oder wenn man vielleicht nächstes Jahr ein großes Rennen fährt zum Selbstrouteplanen, es dann nutzt. Also rootvalidator.com und danke Vincent, dass du das einfach so aus Begeisterung und Freude gemacht hast.
Sehr schön, ja, wenn es sowas noch gibt. Das war ja das, was das Internet früher ganz cool gemacht hat. Das gibt es kaum mehr. Nicht kommerzielle Nutzungen von so coolen Tools.
Ja. Und was ich dann noch habe, ist
Feedback der Woche.
Maria hat geschrieben, weil ich natürlich da meine Reifenpanne mit der Schraube im Tubeless-Reifen auf Instagram gepostet habe, hat sie geschrieben, vielen Dank für dein Insta-Posting, ich bin so froh, ich dachte schon, nur ich schaff's mir, eine Schraube einzufahren. Die Maria hat das dann auch fotografiert, mir das Foto geschickt und dann noch den Zusatz geschrieben, ich habe die Schraube dann korrekt entsorgt, damit nicht der oder die Nächste auch eine Freude hat damit. Vielleicht wollt ihr im Podcast ein paar Fails erzählen über die sonderbarsten, lustigsten, ärgerlichsten und glücklichsten Pannen. Dann fühle ich mich nicht so alleine mit meinen Defekten. Denn manchmal habe ich das Gefühl, so etwas passiert immer nur mir. Liebe Maria, vielen Dank. Du wirst heute in der Episode noch einiges hören.
In so viel der kann ich schon und in der nächsten. Ja, also da sind ein paar... Die passieren nicht nur dir jetzt in den nächsten zwei Episoden.
Und während du jetzt in Norwegen unterwegs warst, haben wir in Österreich den 24-Stunden-Radmarathon in Grieskirchen gehabt. Also Radmarathon ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Es ist ein 24-Stunden-Rennen. Und da hat es mit der Michaela Freudenstein mit 710 Kilometer die Siegerin bei den Frauen gegeben. Und bei den Herren hat der Dominik Meierhofer mit neuem Streckenrekord mit 903 Kilometer auf dem Rundkurs gewonnen. Zweiter war der Lukas Kaufmann. Also Glückwunsch an alle, die das bewältigt haben.
Ja, und auch Glückwunsch, dass es das Rennen noch immer gibt und möge es ewig weiter bestehen. Es ist wirklich eins der Last Man Standing, die es noch gibt und ein wunderbares Rennen und echt top organisiert mit viel Herzblut und möge es noch weiter bestehen und allen behördlichen Auflagen trotzen.
Ganz genau. Und weißt du, welche Episode wir eigentlich heute aufnehmen? Die wievielte?
301 oder 302? Wir haben irgendwie ein Jubiläum verpasst.
Wir haben ein Jubiläum verpasst. Ich habe mir gedacht, den allerersten Podcast feiert man nicht bei Episode 0, sondern bei Episode 1. Und deswegen können wir das 300er Jubiläum nicht bei 300, sondern bei 301 feiern.
Ja, wir haben 300 abgeschlossen und starten jetzt die nächsten 300 mit richtig. 301.
Ich habe meine Liste abgearbeitet, meine Notizen. Und jetzt ist die Frage, ob wir zum Bright Midnight einsteigen oder ob dir noch was am Herzen liegt.
Wir können direkt zum Bright Midnight gehen. Aber ganz so einfach können wir auch nicht ins Bright Midnight gehen. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen ausholen, um zu verstehen, was dann alles schiefgelaufen ist.
War das jetzt die Moderation für den ersten Einspieler?
Nein, das war jetzt die Moderation so. Und jetzt sag du sowas wie, wie weit müssen wir zurückgehen, so auf die Art?
Wie weit müssen wir zurückgehen? Wir haben schon gehört, dass du keine neuen Schuhe gekriegt hast. Müssen wir noch weiter zurückgehen?
Ja, ich hab den ganzen Tag viel Zeit gehabt am See. Ich habe mir eigentlich einen super blöden Spruch überlegt. In 86 hat der damalige Finanzminister gesagt, für alle Babys, die 87 geboren werden, noch diesen Familienbonus gibt. Und da haben meine Eltern beschlossen, aber so weit müssen wir nicht zurückgehen. So, wir haben schon besprochen, das mit den Schuhen. Und wir haben auch besprochen, dass wir uns beim Radmechaniker unseres Vertrauens getroffen haben. Und was da passiert ist, dafür habe ich jetzt, das ist jetzt eine Überraschung für dich, das weißt du noch gar nicht, das habe ich jetzt hinter deinem Rücken gemacht. Es gibt für die nächsten zwei Episoden eine neue Kategorie. I'm fucking drunk!
Fucking SRAM.
Also, ich weiß nicht, ob jemand dieses Video kennt von der Tour de France. Bauke Mollema hat im Bergauf an verschollter Kette hupft runter und dann schreit er das. Und das ist jetzt die neue Kategorie für die nächsten zwei Episoden, weil wir haben uns ja getroffen. Und ich habe ja schon gesagt, ich wollte gerne ein kleineres Kettenblatt. Und bei meinem Setup war das so, dass da Wattmesser im Kettenblatt drinnen ist. Also nicht in der Kurbel, nicht im Spider, nicht in der Steckachse oder in der Achse, sondern im fucking Kettenblatt. Das ist ein Verschleißteil und das Kettenblatt kostet 800 Euro und das ist echt, da ist der Wattmesser drin.
Und hin und wieder will man es vielleicht wechseln, wenn man die Übersetzung anders tun will.
Genau, wenn man sich das Höhenprofil von Bright Midnight anschaut und kurz Panik schiebt und sie denkt, na, vielleicht vorne doch ein bisschen kleiner. Gut. Habe ich mir eben kein neues Kettenblatt gekauft für 800 Euro, sondern...
Kurze Frage, kann man die Batterie wechseln oder musst du das Kettenblatt auch da nicht sorgen, wenn die Batterie leer ist, so mit diesen sinnlosen Schaltknöpfe?
Die Batterie kann man tatsächlich wechseln.
Es ist sehr nachhaltig von SRAM.
Ja.
Werbung. Flo, warte mal kurz, wir haben jemand in der Leitung. Ich glaube, der Philipp Keider, CEO von Race Across America, ist da.
Was? Der Philipp Keider?
Hallo Straps, hallo Flo. Ja, ich habe mir gedacht, ich hupfe mal einen Sprung bei euch in den Podcast ein, weil ich habe was Cooles für euch mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ihr müsst es sicher gescheit vorbereiten für nächstes Jahr. Und da habe ich ein sehr cooles Rennradl-Camp für euch vom 2. bis 6. September.
Das klingt ja voll gut. Das ist ein richtig guter Auftakt in die Saison oder ein guter Ausklang der Saison. Wo findet denn das Ganze statt?
Das Ganze findet in Leogang statt, in Salzburg. Und wir nächtigen im Krallerhof.
Radfahren gut und schön. Damit kennen wir uns ja auch aus, aber... Was können wir sonst noch machen, wenn wir da dabei sind? Gibt es was Gutes zum Essen? Gibt es ein bisschen Freizeitprogramm? Was steht am Abend an?
Also Essen steht natürlich an oberster Stelle. Sie ist funktional, sie ist nährstoffreich. Und apropos Essen, ich bin Axel Dinse mit an Bord, seines Zeichens Ernährungswissenschaftler. Und der erklärt uns genau, wann wir was am besten essen. Und Freizeit Dafür ist auch gesorgt, wir haben am Abend spannende Vorträge, einen super Austausch, Filme. Außerdem gibt es Yoga mit Axel und Regeneration steht am Krallerhof, nämlich ganz im Vordergrund, weil es ein Longevity-Hotel ist. Und es gibt eine Rotlichttherapie, eine Kältekammer, hier die Sauerstofftherapie und einen riesengroßen Spa- und Wellnessbereich.
Wenn ich da jetzt unbedingt dabei sein möchte, wo kann ich mich anmelden?
Anmelden kannst du dich unter www.krallerhof.com und da würde ich ein bisschen Gas geben, weil die Plätze sind auf 8 Stück begrenzt, weil wir uns wirklich um jeden Teilnehmer gescheit kümmern wollen.
Und wenn ich Krall habe, dann komme ich nur zum Wellnessen?
Ja, wäre Alternative, aber keine Sorge, wir haben Scott-Testräder mit an Bord. Es gibt eine super Kigo-Flasche, damit ihr super sauber trinken könnt. Und es gibt Carbs von No Carbs No Glory, also es hat rundum versorgt.
8 Plätze ist nicht viel. Das heißt, schnell sein, anmelden und dabei sein.
Werbung Ende.
Gut, also ich habe mir nicht für extrem viel Geld ein neues Kettenblatt gekauft. Ich habe mir gedacht, nein, kein Problem. Ich habe auf meinem Gravelbike, also auf meinem Canyon und auf meinem Standardradl, mit dem ich es dieses Jahr gefahren bin, jeweils SRAM Kurbeln drauf, wo der Powermeter jeweils in der Kurbel drinnen ist. Bin damit zu unserem Mechaniker und dann stellt sich einfach heraus, es gibt von SRAM zwei Standards für die Achsbreiten, DAP und DAP Wide. Und es ist jetzt nicht so, dass da Riesenunterschiede sind und dass das für mich total nachvollziehbar sind, dass es zwar verschiedene Standards sind, sondern DAP und DAP Wide, wenn du die nebeneinander hinhaltest, die zwar Kurbeln, also diese Steck, der durchs Tretlager durchgeht, die Breite, dann kannst du es mit freiem Auge gerade so erkennen, dass die verschieden lang sind. Jedenfalls nicht kompatibel und deswegen bin ich jetzt auch das Bright Midnight und auch die Wochen davor ohne Powermeter gefahren, weil ich nicht bereit bin für ein Kettenblatt so viel Geld zu zahlen und nicht bereit war für eine neue Kurbel zu zahlen und die anderen zwei Kurbeln, die ich gehabt hätte mit einem Powermeter, einfach nicht kompatibel waren mit der Tretlagerbreite und deswegen war ich ohne Powermeter unterwegs.
Warum bist du das letzte Mal ohne Powermeter gefahren? Es ist nämlich schon eine Gewöhnungssache, also ich würde mich, auch wenn es jetzt im Rennen in Wirklichkeit nicht mehr wirklich wichtig ist es meiner Meinung nach im Training, du kannst gut strukturiert trainieren, du kannst das Training langfristig aufzeichnen, dokumentieren, den Fortschritt sehen oder vielleicht auch den Rückschritt. Aber im Rennen, in Wirklichkeit, hilft es dir am Anfang nicht zu überziehen und ab dem zweiten Tag brauchst du den Powermeter nicht mehr. Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, oder? Wenn du diese Zahl nicht siehst.
Ja, also wirklich, weil ich es echt schon sicher seit 10, 15 Jahren nicht anders kenne. Und ich ja im berühmten Hummelmodus da wirklich einmal dafür bezahlt habe, das viel zu stark anzugehen, weil ich mich gut gefühlt habe. Und ich habe aber trotzdem einen guten Plan gehabt fürs Rennen und war jetzt fürs Rennen selber, war ich nicht besonders verunsichert, weil es soll sich immer ein bisschen zu leicht anfühlen, dann passt's. Und wie du sagst, ab Tag 2 brauchst du auf einem Ultra den Powermeter eh nicht mehr. Das ist dann nice to have nachher für die Analyse. Aber während dem Rennen, also wenn die Zahlen nicht passen oder wenn die Zahlen gut sind, du kannst an Tag 2 eh nicht mehr drauf reagieren. Also es ist dann so, wenn sie gut sind, schön. Und wenn sie schlecht sind, dann kannst eh nicht drauf reagieren und mehr Gas geben. Also fürs Rennen selber hat es mich nicht verunsichert und die 10 Tage vorher im Training, ja, es war halt kein sehr effizientes Training schon, weil ich da so nach Gefühl und nach Puls, das war nicht sehr gut, aber fürs Rennen war es jetzt nicht entscheidend.
Im Rennen ist eher so, dass vielleicht sowieso lernen musst zu akzeptieren, dass die Wattwerte niedrig sind.
Ja, noch niedriger.
Ja, noch niedriger.
Aber Na genau. Und so sind wir dann mit dem Wohnmobil, nachdem die Schuhe nicht gekommen sind. Und wir haben ja dann nochmal, weil Sabine ihre Geschwister sind dann, oder war der Plan, dass sie nachkommen zum Start in Tolga, dass sie dann die Sabine unterstützen können mit unserer Tochter und ein bisschen abwechseln und Unterhaltung, und dass Sabine nicht allein dort ist. Und deswegen war dann das, okay, die Schuhe sind jetzt am Freitag nicht da, aber am Mittwoch können sie kommen. Und dann hat der Sabine ihr Bruder die am Mittwoch abgeholt. Und dann sind die aber selbst verspätet losgekommen, und die waren eine Stunde vor dem Start waren sie in Tolga. Und da habe ich dann die Schuhe das erste Mal in der Hand gehabt und habe mir gedacht, nein, also wenn ich nicht einmal 10 Tage vorher habe und ein bisschen trainieren kann, ein bisschen vorn das Gefühl dafür habe, ich werde nicht mit komplett neuen Schuhen, die ich noch nie angehabt habe, dieses Rennen angehen. Also das war mir unter der Woche schon klar, dass ich das nicht machen werde. Und dann habe ich halt die Woche in Tolga verbracht vor dem Rennen und trainiert. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht aus der Not eine Tugend machen? Weil das Wetter ist so scheißlich und es ist nie sonderlich warm. Ich habe ja Winterschuhe und ich bin ja eigentlich ein Verfechter der Winterschuhe, die wasserdicht sind und recht warm. Ich werde einfach die nehmen. Und dann hat aber Sabines Schwester, die hat die bei uns in der Wohnung abgeholt beim Blumengießen und hat die dann vergessen. Das heißt, ich habe dann eigentlich damit gerechnet, dass ich das Rennen mit den Winterschuhen fahren werde. Und das hat dann auch nicht stattgefunden. Und jetzt bin ich tatsächlich mit dem alten Schuh, der gebrochen war oder gebrochen ist noch immer. Und ich hab den einzigen Fix, den ich gemacht habe, ist, in meinem Rennradschuh ist eine gefittete Carbon-Schuheinlage. Und die ist echt stabil, auch am Vorderfuß, weil es da echt eine dicke Lage Carbon ist. Die habe ich eingelegt und es hat gut funktioniert und er hat auch dem Schuh die nötige Steifheit gegeben, vorne da, wo er gebrochen ist. Und dann bin ich mit dem Schuh, mit der Einlage vom Rennradschuh, mit der Carbon-Einlage. Das hat super funktioniert zum Fahren, aber beim Gehen habe ich schon gemerkt, dass es hinten bei der Ferse halt ein bisschen zu hoch ist, diese Einlage, und dass die Ferse nicht ganz perfekt in dem Fersencup drinnen ist und deshalb beim Gehen immer wieder so ein bisschen rausgerutscht und nicht den perfekten halt, und beim frühen Gehen ein bisschen aufgescheuert, aber keine Blasen bekommen. Also es war, ich habe das Beste draus gemacht, sagen wir so, aus der beschissenen Situation, in der er war. Das Allerbeste wäre tatsächlich, im Nachhinein kann ich das auch sagen, ich hätte den Scheiß mit den Winterschuhen fahren sollen. Aber dafür hätte ich es nicht zweimal vergessen dürfen. Also einmal ich selber und dann der Sabine, ihre Schwester.
Ja, also liebe Maria, du bist nicht allein mit Pannen. So viel ist schon jetzt, aber es kommt ja noch einiges mehr.
Ja, damit diese Flügeltüren aufgehen, habe ich mir den Radträger so runtergeklappt um 90 Grad mit den Fahrrädern drauf, damit man hinten reinkommt, Sachen rausholen kann. Und dann habe ich gesagt, ja passt, wir fahren einkaufen. Ich check nochmal die Radeln, schaue, ob alles festgezurrt ist, und habe diesen Radlträger zugemacht. Er hat aber nicht eingerastet. Und ich habe mir gedacht, ich muss nochmal hinten rein. Ich raste ihn dann ein das nächste Mal. Nur hat es kein nächstes Mal gegeben. Und wir sind dann losgefahren. 9 Kilometer zum nächsten Supermarkt. Und am Supermarktparkplatz macht es auf einmal so einen lauten Clasher und dieses ganze Radl ist aufgeschlagen. Also der ganze Radlträger war 90 Grad nach hinten geklappt. Die Radeln sind so ganz klapp über den Boden geschwebt. Und da bei dem Supermarktparkplatz haben wir es dann das erste Mal gehört, dass da hinten was scheppert, sind ausgestiegen. Und dann habe ich gesehen, mein Fahrrad, das außen war. Also es dürfte halt wirklich bei irgendeiner Bodenwelle einmal runtergeklappt sein und dann wirklich bei jeder Bodenwelle einfach ein bisschen leicht über den Asphalt geschliffen. Und dann war bei meinem Fahrrad der Lenker außen nicht mehr rund, das Rohr, sondern es war einfach so komplett abgeflacht, einfach abgeschliffen. Und der Bremshebel, der teure, teure elektronische Bremsschalthebel, auch komplett abgeschliffen. Und das sind halt die Dinge, die beim Radl am weitesten drüber ausstehen. Pedale, Schaltung und so haben alle, hat alles nichts gehabt. Das war gar nichts. Das war wirklich nur der Lenker und der Bremsschalthebel komplett abgeschliffen. Also der Bremsschalthebel, der war wirklich, ist wirklich jetzt sehr, sehr dünn. Er hält noch, aber er ist sehr, sehr dünn. Und der Lenker, zum Glück, einer mit richtig dick Carbon. Also wenn du da die Endkappe runternimmst, siehst, da ist ordentlich Carbon noch da. Aber der ist halt richtig abgeschliffen. Der ist einfach komplett flach auf der anderen Seite.
Mir fällt eine Geschichte ein. Das war vor 3 Jahren. Sabine und ich wollten wir sind mit einem ausgeborgten Campingbus nach Bosnien gefahren, damals zum Bihalt und ein bisschen trainieren in Albanien und so. Und dann sind wir aus Graz gestartet und glücklicherweise haben wir noch ein bisschen bei der nächsten Tankstelle oder bei der übernächsten Tankstelle stehen bleiben, tanken oder irgendwie Vignette für Slowenien kaufen, irgend sowas. Und da habe ich das gesehen, bei mir ist es ähnlich passiert. Ich habe nämlich das Rad auch hinten außen am Träger gehabt und habe, um es zu schützen, quasi so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein, ich sage jetzt, Fahrradkondom drüber gegeben, ne, damit halt nicht Staub, Dreck, Mücken oder irgendwas draufkommen. Und jetzt war quasi dieser Überzug so planenartig über den Rahmen und dann hat von oben diese Zange, mit der man das Rad befestigt, einfach nicht mehr so gut gehalten, weil halt diese Plane quasi zwischen Rahmen und Zange einfach den Grip von der Gummieinlage in der Zange weggenommen hat. Und jetzt ist die Zange weggerutscht und das Rad ist dann auch, ich bin auf der Autobahn gefahren mit 100 oder so, das Rad ist dann auch waagrecht irgendwie oben gehängt, hat nur durch die Felgen irgendwie noch ein bisschen das verhindert, dass es komplett auf die Straßen fällt. Und ich bin halt 5 oder 10 Kilometer mit dem Rad senkrecht schwebend auf der Autobahn gefahren. Und wenn ich nicht tanken hätte müssen, wenn ich vorher getankt hätte, wäre ich wahrscheinlich in Kroatien oder so draufgekommen, dass irgendwie das Radl nicht mehr da ist oder so. Also echt irre, wie das schiefgehen kann.
Ja, und es war dann halt echt, also da war ich dann echt so, wenn das jetzt einfach passiert, ist ärgerlich genug. Und aber wenn du merkst, es rastet nicht ein und du zu dir sagst, ja, beim nächsten Mal, wenn ich hingehe, rastet, mache ich es gescheit einrastend, das ist halt so, dass man sich selber ärgern muss einfach. Wir haben dann nochmal alles durchgecheckt. Der Lenker wirkt stabil nach wie vor, weil es wirklich eine dicke Schicht Carbon ist, mehrere Lagen, das siehst du richtig. Und der Hebel ist nicht gebrochen, also nur so am unteren, wo du mit der Fingerspitze greifst, da ist er abgeschliffen, da ist er sehr, sehr dünn. Da habe ich dann noch ein bisschen nachgeschliffen mit der Feile, weil es auch sehr spitz war und nicht, dass ich mir irgendwie einen Carbonsplitter oder so einziehe. Aber ansonsten war das Radl in Ordnung. Also es hat sonst nichts gehabt. Es war so gesehen eh noch Glück gehabt. Also dass keine tiefere Bodenwellen war oder dass mehr Bodenwellen waren oder ich länger gefahren bin, dass wirklich komplett der Bremshebel vielleicht abgeschliffen worden wäre.
Aber das Rad ist nach wie vor eins der, ich meine, der schönsten, das ist jetzt Auffassungssache, aber zumindest der auffälligsten, der speziellsten, die ich gesehen habe beim Bright Midnight. Und ich bin ja dafür, dass wir noch eine neue Kategorie einführen, nämlich Rad des Monats. Ich bestehe darauf, dass ich den Preis krieg für Mai mit dem Zeitvorrat rund um Sachsen unsupported. Und du würdest das sofort, den Juni überspringen, aber im Juli kriegst du sofort das Rad des Monats, weil das war von der Optik her einfach irre. Also mit den Reifen, man muss ja dazu sagen, dein Style entsteht ja nicht wie bei vielen, dass man sagt, man hat ein Rad in einer bestimmten Farbe und schaut dann, ob man vielleicht ein Trikot findet oder sowas in der passenden Farbe. Du hast angefangen, das Trikot in deinem Wunschdesign. Danach hast du dir ein Radl lackieren lassen, passend zum Trikot. Und jetzt noch Reifen dazu, passend zum Radl. Und dann von Cyclite die Pink Rush Sonderedition, die Ich weiß nicht, ob du da deine Finger im Spiel hattest, aber ich eigentlich sollte es von Cyclet ausgehen, nicht von dir. Aber auf jeden Fall passt es wieder perfekt. Es war irre, wie das ausgeschaut hat.
Ja, und es war tatsächlich, ich bin ja mit dem Bike schon öfter unterwegs gewesen und das Feedback war nie so wie jetzt in der Kombination mit den Reifen. Also die machen schon nochmal extra was her. Und ja, da bin ich einfach reingefallen. Ich habe die gesehen online. Wollte eigentlich zuerst die mit der schwarzen Seitenwand, die waren ausverkauft. Und dann ist es die braune Seitenwand und der pinke Reifen waren. Also es war schon ist eine wilde Kombi. Die Reifen werde ich jedenfalls fahren, bis sie fertig sind.
Ich habe das eine Foto sehr, sehr gut gefunden. Das war Registration kurz vorm Start. Man sieht so, viele Leute schauen der Radler und es bildet sich so eine Schlange oder ein Spalier. Du marschierst in der Mitte durch. Fritz Meinecke, Sebastian Trimborn, alle zücken ihr Handy und können es nicht glauben, was sie da sehen.
Ja, also ich bin ja, wenn wir nachher im Rennverlauf hören, aber ich habe so viel Kontakt zu anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gehabt, wie noch nie in einem Rennen. Zu den Gründen kommen wir später und es hat mir wirklich fast jede zu dem Fahrrad angesprochen. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Also es jedenfalls ein Hingucker. Ja, das war eh schon bei der Registration. Das war am Tag vor dem Start. Und da hat der Justinas eine kurze Ansprache gehalten und ich habe das sehr, sehr spannend gefunden. Er hat sich ein bisschen beschwert über die Entwicklung von Ultra und dass es so viel festgeschriebene Regeln gibt und dass Leute disqualifiziert werden fürs Nebeneinander herfahren, also schon so ein bisschen eine Kritik am TCR. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, auch seine Perspektive zu hören. Aber er ist halt dann irgendwie daran gescheitert, die Regeln und den Spirit des Ultra irgendwie danach festzumachen. Also man hat so ein Gefühl, was ist im Spirit, was ist nicht im Spirit. Er hat gesagt, die einzige Regel ist don't be a dick. Ja, eh. Aber wenn es dann irgendwie Edge Cases gibt, und da muss ich nochmal ganz klar sagen, am Anfang war er auch sehr, sehr kritisch dem TCR gegenüber, aber da weißt zumindest ganz klar, was du kriegst. Da gibt's diese Regeln, die sind relativ klar ausformuliert und auch die Residenzfälle, die sie geschaffen haben in den letzten 10, 15 Jahren, du weißt ganz genau, was du zu erwarten hast und was du bekommst. Das musst du nicht mögen, aber du weißt wenigstens vorher, was du kriegst. Wenn das jetzt so wischiwaschi ist und das irgendwie nicht klar ausformuliert wird, dann ist es total schwierig. Und ja, wir sind eine Community und wir haben uns alle lieb, aber andererseits hat es das beim Trans-Balkan Race gegeben, deswegen gibt es jetzt auch beim Bright Midnight, sind die Control Cars, haben keinen Tracker mehr, sondern sind inkognito unterwegs. Also dann schon wieder das Misstrauen, aber irgendwie nicht klar ausgesprochen, was ist erlaubt und was nicht. Also finde ich total spannend, da zu beobachten, wie der Justinas selbst als Veranstalter da struggelt mit dem Thema. Und da habe ich seine Ansprache sehr, sehr spannend gefunden.
Also für alle, die jetzt nicht sofort wissen, wer Justinas ist, es ist Justinas Lewejka, der selbst wahnsinnig viel Ultrarennen fährt und immer einer der besten und schnellsten ist und jetzt da dieses Bright Midnight organisiert seit einigen Jahren. Das heißt, er kennt mindestens zwei Perspektiven.
Genau, ja. Und das war total spannend und da haben wir wieder gedacht, ja, alles, was man am TCR kritisieren kann, kritisieren wir, aber immerhin ist es ganz, ganz klar, was erlaubt ist und was nicht. Und vielleicht zu dem Struggle kommen wir dann auch dazu, was bei mir beim Start passiert ist, was da noch erlaubt war, erlaubt wäre, was noch innerhalb des Reglements ist oder nicht. Aber war ganz spannend und vielleicht nur ein Punkt, den vorweg, weil wir haben das auch in der Folge mit dem Peter gesprochen. Die Anreise in Tolga ist wirklich kompliziert und dort vor Ort gibt es so gut wie keine Infrastruktur. Es gibt einen Supermarkt, es gibt ein Airbnb, das ist natürlich ein Jahr im Voraus ausgebucht. Die Campingplätze sind 10 Kilometer außerhalb. Warum macht man das da? Und die Frage hat der Justinas ganz gut beantwortet, finde ich. Er hat gesagt, natürlich kann man es machen an einem Ort, wo es Infrastruktur gibt. Trondheim, Lillehammer, da können 300 Leute, finden sofort eine Unterkunft, kein Problem. Aber er findet halt, wenn man so diese 300 Starter und Starterinnen des Bright Midnight anschaut, gemeinsam haben dann alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen viel Erfahrung und man kann unglaubliche Geschichten erfahren aus der Community von Leuten, die man sonst nie kennenlernen wird. Und er ist sehr bemüht, er hat dieses Basecamp organisiert, er findet für jeden einen Schlafplatz. Es geben also Leute aus Tolga, Locals stellen Couch zur Verfügung, Schlafplätze, Duschen. Das ist sein Zugang, den muss man nicht mögen, aber den finde ich doch sehr, sehr cool. Alles noch, weil mich das auch so beschäftigt hat, weil warum macht man das in so einem Kaff? Also jetzt blöd gesagt, warum macht man es nicht in Lillehammer, in Trondheim oder selbst in Tynset, 30 Kilometer, da gibt es ein Hotel, wo alle unterkommen könnten. Aber so mit der Erklärung gebe ich mir auch zufrieden. Also wenn ich es nicht machen will, dann kann ich anders Rennen fahren, aber es ist nicht so, dass er sich keine Gedanken dazu gemacht hat. Das wollte ich nur noch sagen, das habe ich sehr, sehr spannend gefunden.
Tatsächlich sehr spannend, ja. Ich bin auch schon gespannt, ich werde durch Tolga durchkommen. Ich meine, man redet nicht über die DCR-Routenplanung, aber dass wir durch Tolga durchfahren, das kann man glaube ich sagen. Das ist ein paar Kilometer südlich nach dem Startparcours. Und wenn man da nicht durch Tolga durchfährt, sondern nach Norden, dann hat man Richtung Nordkap wahrscheinlich ein gröberes Problem. Also es werden 100% der Leute, die Nord und Süd unterscheiden können, durch Tolga durchfahren und bin schon gespannt, man hört so viel von dort.
Ja, genau, und dann wollten wir jetzt eigentlich zum Rennen kommen, aber dann ist natürlich in der Nacht vor dem Rennen renne ich 3-mal aufs Klo mit ein bisschen am Durchfall. Mit so Bauchkrämpfen, Durchfall und das ist nicht so, wie man es kennt vor Rennen, das ist so ein bisschen nervöser Magen, sondern das war was anderes. Und nachdem ich dann beim zweiten Mal irgendwie so um 3 in der Früh vom Klo zurück bin und mir alles vom Wohnmobil gestanden, und dann haben wir gedacht, was jetzt tue ich? Aber diese Schaltblips auf den Auflegern und wie ich die connected habe, habe ich zuerst den falschen connected. Das heißt, jetzt war der rechte Aufi und der linke Obi, weil ich die einfach verkehrt connected habe. Das mache ich jetzt nochmal schnell.
Also während du um 3 in der Nacht aufs Klo gehst mit Magenschmerzen, hast du gedacht, du machst jetzt schnell die Schaltkopplung nochmal neu?
Nur diese Blips, diese Zusatz, ja. Diese Zusatzschalt, einfach rechts und links vertauschen, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt auch irgendwie sinnlos, damit zu fahren. Und ich stehe eh gerade vor dem Radl, ich komme gerade vom Klo zurück, ist ja Arbeit von wenigen Sekunden und habe gedacht, das mache ich mir noch schnell, aber dann ist wieder Zeit für unsere neue Kategorie. Ah, fucking Trump! Also, abgesehen davon, dass man es wirklich nicht wenige Stunden vor dem Start in der Nacht in der Unterhosen machen sollte, aber öffne diese App, Firmware-Update. Und ich habe einfach im Halbschlaf, ich habe nicht auf später, sondern ich habe aufs Firmware-Update gedrückt, aufs Firmware-Update gemacht, habe dann aber trotzdem die Blips neu verbunden und es hat einwandfrei funktioniert. Aber ja, es war halt einfach so kurz vorm Start, ja, nicht ideal, das zu machen.
Ja, zum Thema Updates habe ich ja eher eine unpopuläre Meinung. Ich tue es immer gern verweigern, weil es kommen halt sehr oft Fehler mit einher und wenn dann lange vor dem Start und nicht kurz vor dem Start, aber muss sagen, sehr mutig von dir, dass du das machst, vielleicht das nächste Mal ein paar Stunden später oder früher, nicht im Halbschlaf.
Ja, egal, der Tag bricht an und wir fahren mit dem Wohnmobil zum Start rüber, zum Basecamp. Es gibt dort Porridge und ich hab so irgendwie so einen flauen Magen und irgendwie keinen Hunger und zwing mich dann halt zum Porridge essen, stopf ordentlich Porridge rein, bis mir so ein bisschen leicht schlecht ist. Aber einfach, weil ich gewusst habe, ich brauche was, aber mir war es irgendwie so ganz flau im Magen und ganz komisch. Und während ich beim Porridge essen war, ist mein Fahrrad umgefallen auf die Drivetrain-Seite. Und ja, man, das Radl fliegt schon mal um, was soll groß sein, ja. Wir sind dann 10 Minuten vor dem Start in dem Basecamp, das ist auf einem leichten Hügel, glaube ich, und da rollt man runter zum Start. Und ich roll zum Start runter und bin mir relativ sicher, dass die Schaltung noch gegangen ist, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Jedenfalls stehen wir dann am Start und man rollt vom Supermarktparkplatz runter, fährt über die Brücke und dann beginnt gleich der erste lange Anstieg. Ich fahre auf den Anstieg, Schaltung funktioniert nicht. Einfach gar nicht. Es bewegt sich nichts. In keine Richtung. Alle Knöpfe, Blips funktionieren nicht, die Bremsschalthebel funktionieren nicht. Nichts funktioniert. Bin mir aber sicher, dass die Akkus alle geladen sind, die Batterien getauscht in den Bremshebeln. Ich weiß einfach, kein Fehler. Dann, okay, ist alles umgefallen. Ist es im Crash-Mode? Nein, das Schaltwerk ist auch nicht im Crash-Mode. Was tue ich jetzt? Steig vom Radl ab, bisschen hektisch. Und dann schaue ich auch unten dieser Knopf. Es gibt ja noch den Knopf fürs Pairing auf der Schaltung selber drauf. Auch da nichts. Es leuchtet nicht einmal ein Licht. Normalerweise leuchtet ja zumindest irgendwie ein Licht grün oder rot oder blinkt oder irgendwas, aber gar nichts. Nochmal in die App, erfindet es gar nicht. Und schau auf meinem Garmin, da habe ich das Schaltwerk eigentlich verbunden. Erfindet das Schaltwerk einfach gar nicht. Gar nichts da. Dann einmal kurze Verzweiflung, während das komplette Feld an mir vorbeirollt, während ich am Straßenrand mit meiner Schaltung herumdoktor.
Wie ist das dann gelöst?
Naja, mir ist ja dann eingefallen, dass oben am Start, es gibt in Tolga einen Fahrradmechaniker, ein Fahrradgeschäft sogar, relativ gutes, und dass der oben am Start gestanden ist. Und dann, also ein Basecamp. Dann habe ich gesagt, zurück zum Basecamp, muss dann raufschieben zum Basecamp, weil es so steil ist, dass ich das mit dem Gang, den ich drin gehabt habe, nicht zusammenbringe. Roll hin zum Basecamp und dann steht der Justinas da und ich frage ihm, hey, ist der Fahrradmechaniker noch da? Und er hat gesagt, na, aber ich bin da. Was ist dein Problem? Ja, ich schilder kurz mein Problem. Er nimmt den Akku raus und sagt, ah ja, genau, das ist mir bei der Tour Divide auch passiert.
Werbung. Der Flo und ich setzen ja schon seit langer Zeit auf die Bikepacking-Taschen von Cyclite. Wir sind begeistert und überzeugt davon und jetzt gibt's wirklich eine Sensation, also eine Neuigkeit. Die ist einfach genial und zwar eine limitierte Auflage der Pink Rush Edition. Also die beliebtesten Taschen in einer neuen Farbe, in kräftigem Pink. Und zwar gibt's da die Top Tube Bag, die Framebag XT, die kleine Saddlebag, die Handlebar Aerobag und die Food Pouch. Und was mir so taugt hat, es war jetzt ja wirklich bis 8. Juli, hat es diese Informationen quasi nicht öffentlich gegeben, aber der Flo hat schon ein paar Tage vorher sein Set bekommen. Ihr wisst ja, der Flo ist eher der Typ farbenfroh. Und dann ist er in Norwegen vor dem Bright Midnight Start, hat die ersten Fotos schon gepostet von seinem bunten Radl mit den Pink Rush Taschen drauf und am nächsten Bild geht er zum Start oder zur Registrierung und es bildet sich ein Spalier. Viele Leute schauen ganz aufgeregt und begeistert sein Radl an. Die Augen werden größer, die Handys werden gezückt. Also das habe ich echt, echt cool gefunden. Und wenn ihr das euch einmal anschauen möchtet, allein die Farben sind schon sehenswert, dann findet sie natürlich auf cycleid.cc und bei mir im ultracyclingshop.com die Infos dazu, die Möglichkeit, die Taschen zu bestellen. Und ja, ich hoffe, die Werbung ist nicht schon zu spät oder ist schon hinfällig, weil sie sind wirklich sehr beliebt und es ist eine kleine Auflage und wahrscheinlich werden sie bald ausverkauft sein.
Werbung Ende.
Und was ist übrigens überhaupt passiert? Ja, vielleicht hören wir uns einfach den Einspieler Nummer 1 an. Da ist das eh ganz schön erklärt.
Ja, fahr zurück zum Basecamp, schauen, ob der Mechaniker noch da ist. Und dann habe ich die originale Experience gehabt vom Justinas King of Chaos himself. Schaut sich das an. Und sagt, ah ja, kennt er, das Problem hat er bei der Tour Divide auch schon gehabt. Und zwar welches, was war das Problem? Diese kleinen Kontakte in der Schaltung, die sind gefedert. Und bei einem davon ist die Feder hin und der Kontakt kommt nicht ganz außer und connectet so nicht gescheit mit dem Akku. Deshalb kriegt die Schaltung keinen Strom. Und dann hat er gesagt, der Justinus, bei der Tour Divide hat er den Trick noch nicht gekannt. Jetzt kennt er ihn. Und er sagt mir, einfach ein Stück Alufolie reinpressen zwischen Kontakt und Akku. Dann sollte der Strom wieder fließen. Ja, das haben wir dann gemacht. Und jetzt geht die Schaltung. Und ich habe jetzt dann noch einen halben Meter Alufolie mitgenommen. Und bin jetzt unterwegs. Mit 40 Minuten Rückstand. Aber im Prinzip ist es ja egal, ob das am Start passiert oder nach 700 Kilometern. Eine Panne, wo du mal 40 Minuten verlierst, kann auch mal passieren. Deswegen ärgere ich mich nicht allzu viel darüber und fahre jetzt los.
Also ich weiß noch, der Start war um 9 in der Früh. Und ich habe nur gedacht, okay, Anna Kofler hat anscheinend ein Tracker-Problem, sie ist nicht vom Start weggekommen. Flo hat anscheinend ein Tracker-Problem, der fährt gerade wieder retour. Da wird der Tracker, weiß ich nicht, zum Ausgangspunkt irgendwie automatisch zurückwandern, was wahrscheinlich ein technischer Fehler ist, aber ich war dann sehr erstaunt und erleichtert zugleich, wie ich dann gehört habe, dass du das Problem gehabt hast, aber dass es gelöst wurde.
Ja, und unglaublich viel Glück gehabt in der Situation. Und da würde ich jetzt gern kurz anschließen an das Thema von vorher. Also ist es noch unsupported, wenn ich direkt nach dem Start umdrehe und zurück zum Basecamp fahre und dort ist ein Fahrradmechaniker oder jemand, der mein Problem fixen kann? Ist das ein publicly available resource? Ich denke noch, ja, wenn ich jetzt zurückfahre zu meinem Auto, das dort sowieso steht, und dort einen zweiten Ersatzakku, einfach weil ich jetzt das Vertrauen in meine zwei Akkus, die ich habe, verloren habe, einfach noch einen dritten einpacke. Ich meine, das Auto steht sowieso da. Wahrscheinlich noch okay. Wenn mir jetzt der Bruder von der Sabine den Akku aus meinem Auto bringt, wahrscheinlich schon grenzwertig. Und wenn er mal seinen gibt aus seinem Auto obwohl ich einen in meinem Auto hätte, das wäre dann wahrscheinlich jedenfalls nicht mehr zulässig. Also in meinem Fall war es jetzt so, dass er mir meinen Akku aus meinem Auto gebracht hat. Aber er hat gesagt, hey, ich habe einen frisch geladenen in meinem Auto. Brauchst du den? Hat er gesagt, na bitte gib mir meinen aus meinem Auto, weil den habe ich jedenfalls dabei. Und ich könnte auch selbst die 10 Meter zum Auto um mich und den Server rausholen. Aber ich stehe jetzt gerade da und schaue zu, wie der Justina mein Bike fixt. Also beim TCR ist ganz klar, wo die Grenze ist, was nur erlaubt ist. Jetzt, der Justina ist direkt daneben gestanden, hat nichts gesagt, ich bin noch immer nicht disqualifiziert. Also schon noch okay. Aber deswegen bin ich dann eher schon so dafür, dass das Regeln ganz, ganz klar.
Ich glaube, sowas ist auch im Transcontinental-Regelwerk nicht wirklich
beschrieben. Wenn mein eigenes Auto dort steht, verlassen am Parkplatz, wahrscheinlich kein Problem. Wenn da die Sabine sitzt und ihre Geschwister und die mir Sachen ausgeben, wahrscheinlich schon zu viel. Aber du kannst ja halt beim Transcontinental, du kannst ja den Start fahren und wieder zurück in dein Apartment von vor dem Start.
Also wenn du startest und du kommst drauf, du hast das im Apartment vergessen und du drehst um und fährst retour, wo soll da das Problem sein? Dann hast du einfach Zeit verloren. Ich glaube, wenn du dann noch 500 Kilometern in dein, weiß ich nicht, Wochenendhaus abbiegst, dort was zu holen, dann ist natürlich gegen die Regeln ganz klar.
Aber ja, das war noch so, habe ich mir gedacht. Also während dem Rennen habe ich viel drüber nachgedacht. Also ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt innerhalb der Regeln war. Aber wo man da die Grenze zieht, ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten.
Hat die Schaltung bei deinem, sagen wir mal, zweiten Start, bei deinem Restart von dort weg dann funktioniert? Also das Knödel Alupapier, die Alufolie, Kugel zwischen den Kontakten hat tatsächlich gehalten?
Die hat tatsächlich gehalten bis zum Akkuwechsel, über den werden wir auch noch sprechen. Aber ja, und es war nie mehr irgendwas. Und es hat auch von Anfang an wirklich so einwandfrei funktioniert, dass ich auch überhaupt kein schlechtes oder ungutes Gefühl mehr gehabt habe, sondern ich war vor dem Start irgendwie viel nervöser, was das Technische betrifft. Aber ab dem Zeitpunkt war ich mir eigentlich sicher, dass es hält. Und das hat dann auch tatsächlich gehalten.
Weißt du, warum der Tracker von der Anna Kofler nicht funktioniert hat? Das war wirklich ein klassisches Tracker-Problem, oder der ist ausgefallen vermutlich. Weil sie war natürlich die Zweite, die ich sehr genau verfolgt habe und der sehr stark die Daumen gedrückt habe. Eine gemeinsame Freundin von uns aus Graz, Trainingskollegin, die ja schon zweimal bei uns im Podcast war.
Ja, nein, da weiß ich nicht, was da war. Ich nehme an, aber das ist ja typisch, dass bei so vielen Trackern dass immer wieder ein paar am Start stehen bleiben und dann erst aufholen und erst später Signal haben, gerade wenn so viel auf einmal auf den Haufen sind, ist nicht unüblich. Unüblich ist eher, dass wirklich jemand am Start stehen bleibt, 40 Minuten.
Ja. Das ist sehr, sehr selten, ja, dass da der stehende Tracker tatsächlich eine reale Geschichte hat. Ich habe dann gesehen, zu meiner Freude, dass du dann aber recht gut ins Rennen gefunden hast. Also du hast dann dich wieder herangekämpft und ein bisschen so das Feld von hinten aufgerollt. Wie war das dann?
Ja, also ich habe überraschend früh die ersten überholt. Aber du musst mal da fairerweise sagen, die von Anfang an gegen die Karenzzeit gefahren sind, die sind auch anders Rennen gefahren. Also ich habe... Man kommt relativ bald einmal zu so einem See, zu so einem Aussichtspunkt und da ist eine Picknickbank und da sind 5 oder 6 Leute gesessen und der eine hat mit einem Brotmesser sich eine Riesenscheibe Brot runtergeschnitten und einer ist daneben gesessen und hat Speck runtergeschnitten. Also die zu überholen, das war jetzt nicht so, dass ich gewusst habe, okay, jetzt bin ich gut im Rennen. Also überhaupt nicht negativ gemeint. Jede, die da teilnehmen und innerhalb der Karenzzeit finishen, ist eine großartige Leistung. Aber das sind jetzt nicht meine unmittelbaren
Gegner unter Anführungszeichen, obwohl es natürlich bei mir um nichts geht. Aber ich hab, es war halt schon cool. Normalerweise, also bei meinen bisherigen Rennen, ich bin immer so Top 20, Top 30, das ist so ungefähr mein Range, wo ich unterwegs bin. Und da bist du halt von Anfang an mit den gleichen Leuten unterwegs, die gleich motiviert sind, die ungefähr die gleiche Strategie haben und die ungefähr gleich gut sind. Beziehungsweise gibt es Leute, die sind viel, viel besser, schlafen mehr. Und dann gibt es Leute wie mich, die versuchen sehr wenig zu schlafen. Und dann, aber das sind immer ungefähr die gleichen Leute, aber mit dem gleichen Ego. Und das ist so meine Experience eigentlich immer gewesen bei diesen Rennen. Und jetzt einmal da so ganz andere Leute zu treffen, die von Anfang an, also es passiert immer wieder, dass jemand unterwegs sein Ziel ändert auf Durchkommen, aber von Anfang an auf Durchkommen fahren mit einem anderen Tempo, mit einem ganz anderen Setup, also mit klassisch, mit den Tassen dabei, mit Zelt dabei, mit allem möglichen. Das war schon super und echt.
Brotmesser und Speck.
Brotmesser und Speck. Und das war schon cool, die Leute auch kennenzulernen und immer wieder mit jedem ein paar Worte auszutauschen. Das war schon sehr, sehr cool. Einfach einmal was total anderes und sehr, sehr cool.
Irgendwann möchte ich das auch so machen. Mit erster Picknickplatz und dann hinsetzen und gemütlich Landschaft genießen. Momentan bin ich noch zu, ja, da brennt das Feuer noch zu groß in mir, das Wettkampffeuer.
Ja, und diese Adrenalinausschüttung am Start durch diese nicht funktionierende Schaltung hat natürlich eins verdeckt, dass ich ja mit riesen Bauchweh am Start gestanden bin. Nicht nervöses Bauchweh, sondern wirklich physisches Bauchweh. Und das ist jetzt dann nach der ersten Stunde, wo ich so ins Fahren gekommen bin, in den Rennrhythmus, bin ich draufgekommen, ich kann nichts essen, ich bekomme nichts runter. Und habe so richtig krasse Magenkrämpfe gehabt. Und ich bin immer wieder stehen geblieben zum Pinkeln, habe mich hingestellt, habe die Hosen runterlassen und habe mich nicht traut, loszupinkeln, weil ich Angst gehabt habe, dass wenn ich zu fest andruck, dass ich mir einscheiß, tatsächlich. Und habe dann wieder alles zusammengepackt und bin weitergefahren. Und dann habe ich Magenkrämpfe und eine volle Blase, die auch irgendwie gedruckt hat. Also es war richtig, richtig unangenehm. Und dann ist man eine Zeit lang so ein bisschen remote unterwegs und dann kommt man auf so eine große Hauptstraßen. Und die in Norwegen ist es, das, was ich bis jetzt gesehen habe, tatsächlich so, dass auf so großen Hauptstraßen ist die Infrastruktur, was WCs betrifft, sehr, sehr gut. Also wirklich WCs mit beheizter Klobrille. Und dann bin ich sofort in so ein WC und so richtig, ja, brauche ich glaube ich nicht ins Detail gehen. Und dann habe ich
dann alles rausgekommen, wo es raus musste.
Alles raus und dann habe ich endlich pinkeln können und das war eigentlich die viel größere Erleichterung als alles andere. Und dann bin ich so die ersten 5-6 Stunden echt mehrmals stehen geblieben, entweder auf so Klos oder im Wald und habe in den Wald geschissen, weil ich echt die Magenkrämpfe und Durchfall und mir war es immer wieder so schlecht. Dann habe ich mir immer wieder so ein bisschen angespielt in den Mund und wieder aufgespielt. Also mir ist da richtig, richtig dreckig gegangen.
Du hast gerade vorher gesagt, du erzählst uns nicht alle Details. Danke dafür.
Ja, und dann hast du halt wirklich das Thema, dass du brauchst halt Carbs zum Radlfahren. Und wenn du dann, du kannst schon eine Zeit lang leer dahin fahren, aber wenn dann wirklich dein Magen komplett leer ist und dir aber so schlecht ist, dass du nichts runterkriegst, dann wirst du halt irgendwie langsam. Und dann habe ich auch wirklich, also ich habe ja kein Wattmesser mehr gehabt, aber bewusst ein bisschen rausgenommen und wirklich sehr, sehr dosiertes Tempo gefahren.
Weil das Schlechte an einem leeren Magen ist, dass man keine Watts aufs Pedal bringt. Aber jetzt fühle ich mich eigentlich wieder gut, keine Magenkrämpfe. Und besessen, habe ich auch jetzt kurz vertragen. Und ja, jetzt genug gestoppt, jetzt wieder mal anfangen.
Es war kurz, also so nach 6 Stunden, da kommt man an so einem Hotel vorbei und dort in der Hotellobby, da war so ein kleines Restaurant, da habe ich das erste Mal ein bisschen was gegessen und dann ist mir tatsächlich besser gegangen. Also ich war nicht bei 100%, aber mir ist dann tatsächlich wieder gut gegangen. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, ich habe essen können, ich habe trinken können, ich habe auch das Gefühl gehabt, das bleibt bei mir. War dann auch tatsächlich so. Und ja, dann ist richtig gut geworden eigentlich.
Wie hast denn du die Verdauungsprobleme, Magenprobleme besiegt? Hast du da einfach gewartet? Hat sich das von selbst gelöst? Oder hast du da irgendwie Tropfen oder ein Medikament mit dabei gehabt? Oder hast du irgendwas Spezielles getrunken? Weil ich glaube, das Problem kennen sicher viele, oder davor hat man irgendwie doch immer wieder Angst. Ich weiß noch, vor meinem ersten Unsupported-Training habe ich genau davor richtig, richtig Angst gehabt. Ich habe mir gedacht, hey, mit dem schlechten Essen, was man da unterwegs zu sich nimmt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man irgendwie entweder Durchfall oder Verstopfung kriegt. Erstaunlicherweise hat es funktioniert, aber ich habe da wirklich so 3-4 Ideen gehabt, wenn es passieren sollte, was ich dann tun würde.
Ich hab nichts mitgehabt, weil ich habe bei meinen letzten Rennen immer Imodium akut mitgehabt. Nie gebraucht, nie, immer einmal einpackt und dann daheim auspackt und weggeschmissen, weil sie dann so ekelig waren. Diese Blister haben sie aufgelöst und es war sowieso viel zu warm in der Tasche, die waren dann einfach zum Wegschmeißen. Und ich habe ganz am Anfang habe ich Kohletabletten dabei gehabt, bis mir einmal eine Apothekerin erklärt hat, wie man die eigentlich benutzt. Und dann haben wir gedacht, so viel Kohletabletten packe ich gar nicht ein. Also kriege ich gar nicht eine in meine Taschen. Dann besteht meine Tasche nur aus Kohletabletten. Dann nehme ich es gleich gar nicht mit. Also bin ich dann mit Imodium gefahren. Habe es nie gebraucht und habe mir dann auch dieses Mal gedacht, packe ich gar nicht ein, habe ich noch nie gebraucht, werde ich nicht brauchen.
Der Klassiker. Man braucht die Dinge immer dann, wenn man es erstmals nicht mehr mitnimmt.
Ja. Genau. Und vielleicht, sie nehmen ja nicht viel Platz weg, sie sind leicht. Vielleicht landen sie wieder in meiner Tasche. Die Kohletabletten sicher nicht, weil so viel.
Also. Ich habe jetzt Imodium schon wieder eingepackt, das ist sowieso immer dabei. Das ist, keine Ahnung, 1 Gramm.
Ja, also darum geht's.
1 Zentimeter Größe.
Ja, also
Durchfall ist glaube ich, wirklich was Schlimmes.
Es ist auch wirklich so klein, dass es... Aber nein, ich habe dann eben dort bei diesem Hotel was Warmes gegessen. So eine süße Mehlspeise und eine Cola. Und das ist dann halbwegs gut gegangen. Und dann habe ich noch meine Getränkepulver vom Start gehabt. Da habe ich 500 Gramm davon mitgehabt in so einem Beutel. Und mit dem ist dann echt gut gegangen eine Zeit lang.
Wie ist denn generell die Möglichkeit, was zu essen zu kaufen in Norwegen? Gibt es da auch diese amerikanischen Fastfood-Ketten, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will, die sehr verbreitet sind, aber zum Beispiel nirgends in Bosnien oder Albanien oder Montenegro, da gibt es das einfach nicht. Und in anderen Ländern gibt es das in jedem zweiten Dorf. Wie ist das in Norwegen?
Die sind weit verbreitet, aber jetzt direkt an der Route war es schon phasenweise schwierig, weil es halt ein Gravel-Rennen war. Und man kommt dann also durch so sehr, sehr kleine Ortschaften durch, wie Tolga, wo es dann einen Supermarkt gibt, der dann von 9 bis 21 Uhr offen hat. Dafür jeden Tag, auch sonntags, aber nach 21 Uhr schaut es dann düster aus. Und wenn man dann durch die größeren Orte durchkommt, auch an diesen Hauptrouten, so richtige Autobahnen gibt es da ja kaum. Mit so Truckstops und so, da gibt es dann 24 Stunden Tankstellen. Ganz selten oder zweimal entlang der Route waren so 24 Stunden Supermärkte.
Das sind dann Selbstbedienung, oder? Kartenzahlung, selbst scannen.
Genau. Also diese 24-Stunden-Supermärkte, die sind echt richtig cool. Du gehst eine entweder mit QR-Code oder mit Bankomatkarten und dann bist du drinnen. Das ist kein Automatenshop oder, sondern das ist einfach der ganz normale Supermarkt. Bist du dann drinnen, der ist hell beleuchtet, alle Gänge, alle Kühlregale, alles offen und die Selbstbedienungskasse. Dann nimmst, was du brauchst, scannst es und bezahlst. Also das ist wirklich cool. Also so wie man halt so als kleines Kind ein bisschen davon träumt, einmal alleine im Supermarkt zu sein. Und jetzt glaubst du den von der Anna.
Passt. Also ein kleines Kind träumt davon, allein im Supermarkt zu sein und dann kommt der Einspieler.
Guten Morgen, Flo. Bei dem Supermarkt war ich auch schon. Wollte mich kurz hinlegen für einen 5-Minuten Powernap. Dann ist der Besitzer rausgekommen und hat mich verjagt, weil er gesagt hat, da darf man ja schlafen.
Ah, wir haben jetzt eine Nachricht gehabt von der Anna Kofler.
genau. Das kleine Kind im Supermarkt wahrscheinlich zu wörtlich genommen hat und gedacht hat, da schlaft sie gleich drinnen. In der Gummibären-Ecke. Also sie werden dann offensichtlich auch videoüberwacht. Also aber das ist sowieso meine Erfahrung jetzt gewesen in Norwegen. Die Supermärkte haben alle ein Klo. Es ist vollkommen normal, dass man dort auch nur aufs Klo geht. Also man muss gar nichts einkaufen. Und einige Supermärkte haben sogar so ein bisschen einen Aufenthaltsraum mit kleiner Kochecke oder mit Waschbecken, wo man dann einfach auch sitzen kann. Und keiner was sagt, wenn man da mal 15, 20 Minuten sitzt und die Sachen aus dem Supermarkt konsumiert. Das ist echt ganz cool und dann ist man halt drinnen im halbwegs warmen.
Aber nicht schlafen.
Offensichtlich nicht schlafen. Ja.
Werbung. Flo, ich weiß, du bist ja einer der größten Tour de France-Fans und wir beide sind ja begeistert von der Join-Trainings-App. Weißt du, was da jetzt Neues, Cooles herausgekommen ist?
Ja, Join wird mit der Tour de Join die Tour de France begleiten. Das sind 4 fixe Workouts pro Woche in 3 verschiedenen Intensitäten. Kann man sie dann selbst aussuchen. Und die Workouts werden so die einzelnen Stages bei der Tour de France widerspiegeln. Das heißt, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie schaut so eine Grand Tour aus. Und gleichzeitig wird man auch besser.
Ich bin echt schon gespannt, wie das funktionieren wird. Was es auch noch gibt, was super cool ist, ist die Sitzfleischgruppe bei Join und natürlich einfach die Funktionen, die wir alle schon kennen. Also Trainingsplan, der angepasst wird automatisch, wenn du mal doch keine Zeit hast oder wenn du mal mehr Zeit hast, wenn sich deine Prioritäten ändern, du kannst deine Ziele eintragen, welche Rennen du im Kalender hast, an welchen Tagen du Zeit hast und dann wird einfach für dich der Trainingsplan erstellt und passt sich immer deiner aktuellen Leistungsfähigkeit an.
Und nicht zu vergessen, die wöchentliche Laufeinheit oder zumindest die gelegentliche Laufeinheit.
Ja, aber bitte, den muss man nicht machen, das ist nur
die
eine Option.
Die muss man nicht machen, aber Join gibt dir die Möglichkeit dazu.
Wenn ihr das testen möchtet, wenn ihr bei der Tour der Join dabei sein wollt, schaut's auf join.cc/sitzfleisch. Dort findet ihr alle Infos und könnt das Ganze einen Monat völlig kostenlos testen.
Werbung Ende.
Ja, also das mit den Resupplies ist bei dem Rennen sicher immer wieder ein Thema, aber es gibt das Roadbook, da steht dann auch drinnen, wenn es länger keinen Resupply gibt und wo die letzten Resupplies sind, auch die 24-Stunden-Supermärkte oder auch die Tankstellen, die an der Strecke sind, wo es noch was gibt. Ganz spannend, kurz vor dem Checkpoint 1 ist eine Tankstelle, die hat bis 22 Uhr offen. Und das war so für ganz, ganz viele ein wichtiger Punkt, diese Tankstelle zu erreichen. Ich habe die A knapp erreicht. Also ich war um 90er dort, also ganz knapp vorm, bevor sie zusperrt, da war richtig was los, da waren richtig viele Radfahrer. Ich bin da in einer Schlange gestanden hinter 10 anderen, die alle da drinnen gebibbert und gefroren haben und sich eingedeckt haben. Dann für einen langen Anstieg zum Checkpoint 1 genug Verpflegung zu haben. Das war so, ja, also noch 12 Stunden Rennen ungefähr.
Also, die 3 Tage sind ein optimistisches, ein kaptimistisches Ziel, sind ein Fiebertraum, sind nicht sehr wahrscheinlich. Es ist ein zacher Hund. Es ist brutal unrhythmisch. Also die ersten 6 Stunden immer wieder stehen bleiben, scheißen, speiben. Aber das habe ich jetzt halbwegs im Griff. Dann immer wieder so Kuhgatter zum Aufmachen und Zumachen. Und ja, generell total unrhythmisch. Immer wieder steile Anstiege und blöde Abfahrten. Also ich habe jetzt die letzten 12 Stunden kein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass ich so richtig im Radeln war. Gefühlt bin ich immer nur herumgestanden. Alle 10 Minuten Regenquant an und aus. Aber ja, so ist es. Jetzt habe ich die Tankstelle, das war das Ziel. Die sperrt um 22 Uhr zu. Den erwischt, gescheit, gerefuelt, wie man im Racing-Englisch sagt. Und jetzt auf zum Checkpoint 1. Und je nach Wetter und körperlichem Zustand und verfügbaren Betten, vielleicht gleich da eine Stunde, zwei Stunden nappen, weil ich werde jedenfalls die dritte Nacht brauchen, also könnte ich gleich jetzt, wenn es sich gut ergibt, schlafen. Also die Gegend ist unglaublich wunderschön. Und was ich noch sagen wollte, also es geht mir so gut, ich kann genug essen, ich bin heute alles bei mir, aber die Watts sind nicht ganz da, also ich bin wahrscheinlich bei 95%, aber das passt schon, es geht mir immer besser als schlechter. Also schauen wir mal, was die nächsten Stunden bringen.
Hey Flo, wie geht's dir, wenn du selber diese Audioaufnahmen hörst und deine Atmung hörst beim Rennen? Weil wenn ich das halt unterwegs höre, ich weiß, dass das bei dir immer wieder so auftritt, aber es klingt halt jedes Mal wieder nicht gut.
Ja, in dem Fall... da ist es mir tatsächlich noch gut gegangen, da war es noch nicht so dramatisch, da fröstelt es mich noch nicht. Aber ja, da ist viel drin in dem Einspieler. Ich habe am Anfang, irgendwann einmal hatte ich das Ziel, das nicht in die dritte Nacht zu fahren bei dem Rennen. Und das hat sich nach 12 Stunden als vollkommen illusorisch herausgestellt. Wie es halt bei mir immer ist, ich habe das halt so im Kopf, 1000 Kilometer sind 50 Stunden für die Schnellsten, ich bin nicht bei den Schnellsten, ich fahre es in 62, 70 Stunden, dann brauche ich keine dritte Nacht. So, das ist einfach in meinem Kopf drinnen, das war beim Unknown Race, da hat sich das als fatal und falsch herausgestellt. Und da habe ich aber jetzt sehr, sehr früh reagiert drauf, finde ich. Und bin nicht stur dabei geblieben. Also der Plan war, erste Nacht durchfahren, zweite Nacht schlafen und dann vor der dritten Nacht im Ziel sein. Das war da schon klar, dass es nicht so passieren wird. Deswegen habe ich kurz damit spekuliert, am Checkpoint zu schlafen, was ich dann nicht gemacht habe.
Warum hast du dich dann doch umentschieden?
Ja, es war dann so, der Checkpoint war auf so einer so Alpenvereinshütte, so würde ich es am ersten beschreiben. Und er war ganz oben am Gipfel. Das war immer so, also das habe ich gelernt auf die harte Tour. Ich mache am Gipfel keine Pausen. Ich schlafe nicht am Gipfel und ich mache am Gipfel keine Pausen. Und man merkt es, also selbst im Sommer, wenn es bei 30 Grad auf einen richtig hohen Berg rauffährst und dort oben dann sitzt und ein alkoholfreies Bier trinkst und nach 1,5 Stunden runterfährst, du frierst da richtig an ab. Und wenn du da in der Nacht hinkommst bei 6 Grad, so warm kannst du dich dann gar nicht anziehen, dass die Abfahrt nicht die absolute Hölle wird. Und deswegen einfach rauf, am Gipfel, am höchsten Punkt, alles anziehen, was man hat und dann so schnell wie möglich runter. Dann hat man einfach nur diese Körperkerntemperatur, Wärme und dann friert man nicht so ab, wie wenn man mal absitzt, abgeschwitzt hat, ausgekühlt ist. Dann ist es viel, viel schlimmer. Deswegen tue ich das nicht mehr. Und dann bin ich da vor dieser Hütte gestanden, habe mich angezogen. Es waren sicher 50 Leute da drinnen, sicher 50 Räder da gestanden. An den Scheiben ist innen das Wasser runtergelaufen. Norwegen gegen Brasilien ist auf der Leinwand gelaufen. Es ist wer rausgestürmt und hat gesagt, 2-0 für Norwegen. Ich habe mir gedacht, also selbst wenn ich da jetzt reingehen würde, viel Schlaf würde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen. Fahre ich gleich weiter und schaue, dass ich was Besseres finde.
Auf welcher Höhe, Seehöhe war dieser Checkpoint 1?
Ja, also diese Fjells, also immer wenn man irgendwo Fjell liest in Norwegen, dann weiß man schon, schwierig, Berg. Die sind auf 1000, 1200, 1300, also jetzt nicht aus mitteleuropäischer Sicht wahnsinnig hoch, aber wenn es auf Meereshöhe unten bei der Tankstelle 6 Grad hat und regnet, dann hat es halt oben 0, 1, minus 1 und da ist die Höhe gar nicht so entscheidend, sondern einfach die tatsächliche Temperatur.
Weil das ist auch noch grundsätzlich eine Idee, wenn man sagt, keine Pausen oben am Berg, weil halt, wenn man jetzt in den Alpen zum Beispiel ist, ist dann vielleicht die dünne Luft schon ein Thema. Und wenn man dann sowieso mit der Atmung schon irgendwie ein bisschen zu kämpfen hat, ist das auch noch ein wichtiger Faktor, dass man sagt, hey, Pausen, Ruhezeiten unten, wo keine dünne Luft herrscht, sondern quasi bessere Bedingungen zum Erholen.
Genau, und was wir jetzt so noch gar nicht besprochen haben, es hat also seit dem Start eigentlich immer wieder geregnet. Also es hat nicht durchgeregnet, aber es war immer wieder Regen, Nieselregen, Starkregen, kein Regen. Und das habe ich auch, das habe ich in Chile gelernt. Ich werde nicht nass. Das war meine absolut oberste Prämisse. Deswegen auch lange Regenhose und die dicke Regenjacken. Also jetzt nicht die ganz leichte, die sich klein zusammenpacken lässt, sondern die gescheite. Das war mein Ziel. Ich möchte nicht nass werden. Und wenn es auch ist, und es ist passiert, dass ich auf 3 Kilometer 5-mal stehen bleibe, Regenjacke aus, Regenjacke an, Überhose an, Überhose aus, dann tue ich das. Weil wenn du bei 6 Grad, wenn du einmal nass bist, dir wird's nicht mehr warm. Du trocknest nicht mehr und dir wird's nicht mehr warm. Und wenn du siehst, es nieselt nur und du siehst hinter der Kuppe, es ist trocken dahinter. Stehen bleiben, Regenjacke anziehen, durchfahren, Regenjacke ausziehen. Das habe ich ganz, ganz konsequent gemacht. Und bin dann auch damit belohnt worden, unter Anführungszeichen, dass ich nicht nass worden bin und nicht erfroren bin, wie viele andere. Es war echt mühsam. Und echt frustrierend und teilweise habe ich gedacht, okay, komm, ich sehe ja, dass hinter der Kuppe nicht mehr regnet. Ich fahre jetzt einfach durch, aber habe ich bewusst nicht gemacht. Vor allem, was ja auch dazu kommt, wenn es nur einstellige Temperaturen hat, selbst wenn es nicht regnet, aber wenn es vor einer Stunde geregnet hat, ist ja die Straße immer noch nass. Und dann spritzt da erst alles von unten rauf. Und deswegen habe ich das wirklich immer gemacht. Und bin dann auch tatsächlich, also bis auf so ein bisschen Feuchtigkeit oder auch wenn man von innen schwitzt, das kann man wahrscheinlich nicht verhindern, aber trocken blieben. Und das war wirklich auch frustrierend, hat dazu beigetragen, dass ich nie so richtig in den Flow gekommen bin. Aber jetzt im Nachhinein
war das wirklich wichtig und eine richtige Entscheidung.
Ich möchte jetzt an der Stelle ein bisschen deinen Redefluss unterbrechen, den ich sehr genieße, weil du hast viel zu erzählen. Aber das war jetzt das perfekte Ausstiegsszenario, nämlich wie du gesagt hast, am Checkpoint 1 ist gerade Norwegen gegen Brasilien gelaufen. Ich habe die Fußball-WM nicht so richtig intensiv mitverfolgt, aber ich habe dann doch im Laufe der Zeit ziemlich stark für Norwegen meine Daumen gedrückt, weil meine große Traumvorstellung war, wenn ich am Mittwochabend in Trondheim ankomme, da ist der Termin fürs Halbfinale. Wenn es Norwegen bis ins Halbfinale schafft, hätte ich mich unbedingt auf ein Public Viewing in Trondheim gefreut. Leider sind sie jetzt im Viertelfinale ausgeschieden und ich werde kein Public Viewing, zumindest nicht mit norwegischer Beteiligung in Trondheim genießen können. Aber ich muss sagen, ich finde es stark, dass du nicht während am Rennen dir das anschaust. Oder ich finde es ein bisschen schräg, wenn man während dem Rennen dann Fernsehen schauen geht.
Ja, also es ist halt einfach dort gelaufen auf dieser Schutzhütte. Die Leute haben Suppen gegessen und ganz Norwegen ist im WM-Fieber. Das merkt man schon auch. Aber ja.
Seit im Bild Berichte waren, Ukraine-Krieg, Donald Trump im Nahen Osten und norwegische Fußballfans. Das waren so die drei großen Themen, die in den Nachrichten die letzten Tage. Aber ich möchte jetzt diese Episode beenden. Wir haben die zweite Episode, die kommt in einer Woche. Da geht's dann Teil 2 von Bright Midnight weiter. Jetzt machen wir kurze Pause. Wenn diese Episode rauskommt, bin ich am Weg nach Norwegen. Ich freue mich über gedrückte Daumen fürs Transcontinental. Der Link zum Dotwatchen, zum GPS-Tracking ist auf meiner Webseite, auf christophstrasser.at, hier in den Shownotes. Nochmal dieses Route Validator Tool zum Mitfiebern. Die Band Roads werden wir auch verlinken. Und ja, dann haben wir, während ich unterwegs bin, dann noch eine Folge Bright Midnight, die wir jetzt dann gleich im Anschluss aufzeichnen.